HR Info. Himmel und Erde.
Draußen ist es kalt und trüb, drinnen aber wohlig warm. Vor allem jetzt, am zweiten Advent. Viele Christen zünden die zweite Kerze des Adventskranzes an, andere Menschen backen Plätzchen und wiederum andere machen es sich mit einem Buch auf dem Sofa bequem. Etwas, das derzeit aber nicht nur Christen beschäftigt, ist das Thema Menschenrechte. Vor 70 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen verabschiedet, um die Rechte aller Menschen weltweit zu stärken. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen Menschen vor, die sich neben der Religion in ihrer Freizeit noch mit ganz anderen spannenden Dingen beschäftigen, mit Comedy, Musik oder auch Restauration. All das heute hier in HR Info in der Sendung Himmel und Erde. Mein Name ist Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Betritt man seine Wohnung, verweist er zuerst auf das Schild an seinem Arbeitszimmer. Vorsicht, bissiger Rabbiner steht darauf. Das Schild gehört dem Engländer Walter Rothschild. Er arbeitet in Polen und in Hamburg als freiberuflicher Rabbiner 6 Tage pro Woche. Am 7. Tag dann nimmt er sich Zeit für Comedy und Musik. Dann verbindet er britischen Humor mit jüdischem Witz. Gemeinsam mit 4 Profimusikern gibt er außerdem Konzerte, zuletzt Anfang Dezember. Und unser Reporter Thomas Klatt durfte bei der Probe dabei sein.
Rabbi Walter Rothschilds letzte Proben vor dem Konzert finden zu Hause statt. Mit seinen 4 Profimusikern, den Minyan Boys, bringt er so ziemlich alles auf die Bühne der Synagoge.
Was ist der Unterschied zwischen Deutschen und Juden? Eine Antwort heißt, die Deutschen lieben Klezmermusik.
Darum alles bis auf Klezmer. Die Texte im gut 3-Stunden-Programm sind von ihm. Die Musik ist adaptiert. Die
Melodie kommt ein israelisches Volkslied. Es geht um das Problem, in vielen Familien gibt es mindestens eine Person, der plötzlich Religion für sich selbst entdeckt hat und behauptet deswegen, der weiß besser als Gott, alles was man machen muss. Man kann sich darüber ärgern oder man kann darüber lachen.
Skurril, tabulos geht es beim Rothschild-Kabarett zu.
Foreskins, also die Vorhäute. Und ich sage immer, dass wir beschnittene Männer haben einen gewissen Vorteil, indem wir einen gewissen Vorteil nicht mehr haben. Aber alle in Deutschland regen sich auf über dieses Konzept und deswegen muss man ein Lied darüber machen.
The pike is big and greedy, his teeth are terrible and strong.
Walter Rothschild wurde 1954 im britischen Bradford geboren. Sein Vater aber stammte aus Deutschland. Sohn Walter selbst lebt seit langem nun schon in Berlin. Gerne singt und textet er auf Englisch und Deutsch. Zum Beispiel über die hiesige Lehrerschaft.
Ein junger Kollege weint vor sich hin. Die 8b, die 8b, die 8b. Denn da sind die schlimmsten Rüpel drin. In die 8b, die 8b, die 8b. Der Hansi, der Otto, der Dennis.
Seine Mitstreiter auf der Bühne sind hörbar Profimusiker. Für ihn aber ist Kabarett Hobby, eine Art Entspannung vom anstrengenden Theologenberuf.
Normalerweise stehe ich allein auf dem Lesepult und ich bin allein zuständig für den Gottesdienst. Profimusiker, sie wissen genau, wann zusammen zu beginnen. Sie kommunizieren, ohne zu reden. Während der Reste meines beruflichen Lebens bin ich mit Leuten beschäftigt, die reden, ohne zu kommunizieren.
Spät bin ich hingefahren, spät fahre ich wieder fort.
Rothschild ist Bahnliebhaber und viel Bahnfahrer. Er betreut jüdische Gemeinden in Danzig, Katowice und Warschau. Hinzu kommen zahlreiche Vortragsreisen. So kommt er auf seine Ideen, Bahnkritik etwa.
Gesperrt, der Weg, denn ich.
Humor und Provokation prägen seine Auftritte, nicht nur als Kabarettist. Aber wie weit darf die Provokation gehen?
Der Holocaust ist für mich sehr ernst. Ich arbeite sehr viel dran, ich bin total geprägt davon. Ich übersetze Artikel über Eisenbahn in den Holocaust. Ich bin mehrmals nach Auschwitz gereist mit Gruppen und so weiter. Aber wenn ich sage, ich fahre häufig nach Auschwitz, aber immer mit einer Rückfahrkarte, ist das ein Witz oder nicht? Das ist eigentlich ganz ernst gemeint.
Seine britisch-liberale Art kommt längst nicht bei allen jüdischen Gemeindevorständen gut an. Als Freiberufler, Theologe, Liedermacher, Dichter, Schriftsteller, Historiker und Übersetzer schlägt er sich und seine vielköpfige Familie seit Jahren so durch, sagt er. Kabarett ist für ihn eben auch Flucht nach vorne.
Lachen und Humor, das sind immer die Waffen von den Schwachen und von den Vertriebenen und von den Unterdrückten. Und deswegen gab es immer jüdische Witze. Wenn jüdisches Humor von Juden kommt, von wo dann kommt schwarzes Humor?
Und den Witz kann er bis zum Schluss nicht lassen. Rabbiner Walter Rothschild, der auch als Comedian und Musiker auftritt. Thomas Klatt hat ihn bei einer Konzertprobe in der Synagoge am Frenkelufer in Berlin-Kreuzberg besucht. Ähnlich vielseitig talentiert ist Christoph Kaiser. Er ist Theologe, Religionslehrer und Restaurator. Er lebt in Biedenkopf im Norden Mittelhessens an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und restauriert neben seiner Arbeit historische Ikonen. Im ältesten Gebäude in Biedenkopf hat er ein kleines privates Museum eingerichtet. Wer möchte, kann das Museum besichtigen und unsere Reporterin Rebecca Diekmann hat das direkt gemacht.
Die Heiligen schauen den Betrachter direkt an, mit geheimnisvollem, aber auch einladendem Blick. In der orthodoxen Kirche gelten Ikonen als Fenster zur Ewigkeit.
Ich würde es gerne immer umdrehen. Es sind Fenster der Ewigkeit, denn es sind die Fenster für den Himmel zur Erde.
Kaiser ist zwar evangelischer Theologe, hat aber einen engen Bezug zur Ostkirche, sagt er. Und als Restaurator ist er begeistert von den verwendeten Farben und Maltechniken. Seiner Ikonensammlung hat er in seinem alten Fachwerkhaus einen ganzen Raum gewidmet. Dutzende Heiligenbilder der letzten 400 Jahre hängen hier dicht an dicht unter den Holzbalken.
Das Verrückte ist, die kommen tatsächlich zu mir. Also wir haben auch schon welche geschenkt bekommen, weil die Leute sagen, uns sind die zu dunkel. Ich habe eine sehr große Ikone, die stand in Köln beim Sperrmüll.
Der Restaurator bringt die Ikonen wieder zum Leuchten. Mit einem Skalpell trägt Christoph Kaiser die Schmutzschichten in stundenlanger Feinarbeit ab.
Man erwartet ja immer, dass bei alten Bildern hässliche dunkle Farben sind. Und sobald man Ikonen freilegt, kommen da plötzlich leuchtend bunte Farben raus, die tatsächlich über Jahrhunderte auch nichts von ihrer Strahlkraft verlieren.
Christoph Kaisers Ziel ist dabei nicht, dass die Ikonen wieder aussehen wie neu. Ikonen sind für orthodoxe Christen Gebrauchsgegenstände, erklärt er. Die Spuren davon solle man ruhig sehen. Ganz bewusst sammelt Kaiser auch keine Kostbarkeiten, sondern Alltagsikonen aus verschiedenen Ländern und Epochen. Die Lieblingsikone seines Manns Elvis Benner ist zum Beispiel recht simpel gemalt und stammt aus Rumänien.
Was ich an der schön finde, ist, dass die so bäuerlich ist. Ich stelle mir da schon wirklich vor, dass in einem Dorf in Rumänien eine ganz einfache Familie davor gebetet hat. Und das macht mir so ein Bild sogar sympathischer als eine Hochkunst, die jetzt 150 Jahre in der Kirche gehangen hat.
Das private Ikonenmuseum in Biedenkopf ist nach vorheriger Terminabsprache für Besucher offen. Christoph Kaiser sagt, gerne erkläre er dann, was es mit den Ikonen auf sich hat. Oder Besucher können die besondere Ausstrahlung der Bilder einfach auf sich wirken lassen.
Rebecca Diekmann war bei Christoph Kaiser. Der Theologe restauriert historische Ikonen in Mittelhessen. Kommen wir zu einem Thema, das uns alle betrifft. Vor 70 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen verabschiedet. Sie sollte die Rechte aller Menschen weltweit stärken. Und morgen am Montag wird der Weimarer Menschenrechtspreis 2018 verliehen. Passend dazu beschäftigt sich ab Dienstag eine Aktion der Vereinigten Evangelischen Mission sowie der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, mit Menschenrechten in der Textilbranche. Womit werden wir uns kleiden? Dieser Bibelvers aus dem Matthäusevangelium begleitet die Kampagne. Besondere Aufmerksamkeit hat diese Kampagne durch einen Prozess vor dem Landgericht Dortmund bekommen. Dort klagen pakistanische Textilarbeiter gegen den Discounter Kik. Der hat seine Textilien in einer Fabrik in Karachi produzieren lassen, die am 11. September 2012 in Flammen stand. 258 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Michael Hollenbach berichtet.
Saida Khatun verlor ihren Sohn bei dem Fabrikbrand in Karachi. Sie ist eine der Klägerinnen gegen das Textilunternehmen Kik und berichtet, wie sie vor der brennenden Fabrik stand.
Wir konnten nicht reingehen, um die Kinder zu retten. Wir haben geschrien. Es gab keine Hilfe. Mein Kind ist nicht zurückgekommen. Am nächsten Tag um 10 Uhr morgens haben wir die Leiche von meinem Kind gesehen. In jeder Familie gab es ein oder zwei Tote. Es war so eine große Tragödie.
Ihr Sohn starb in der Fabrik von Ali Enterprises. Doch Saida Khatun macht Kik für die katastrophalen Zustände verantwortlich. Denn die Arbeiter in Karachi haben vor allem für das deutsche Unternehmen genäht.
Ich bin Mutter. Ich möchte Gerechtigkeit. Wenn es keine Gerechtigkeit gibt, dann verlieren wir unsere Hoffnung.
Nasir Mansur ist stellvertretender Generalsekretär der pakistanischen Gewerkschaft. Er beklagt:
Jeden Tag gibt es Unfälle in den Betrieben. Die Unternehmen haben nichts gelernt aus der Tragödie. Und das ist die größte Tragödie, dass sie keine Lehren daraus gezogen haben.
Unterstützung bekommen die pakistanischen Kläger auch von den Kirchen. So starten die EKD und die Vereinigte Evangelische Mission gerade eine Aktion, um über die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zu informieren. Pfarrer Dietrich Weinbrenner ist soeben aus Äthiopien zurückgekehrt. Dort hat er eine Fabrik besucht, die für Kick T-Shirts produziert.
Diese T-Shirts werden jetzt im Doppelpack für 5,99 Euro verkauft, kommen hier in die Geschäfte. Der Anteil der Näherin, was sie bekommt, ist 14 Cent, bei einem Monatslohn von 55 Euro.
Der normale Arbeitstag dauert 8 Stunden. Allerdings werden oft Überstunden erzwungen, sagt Dietrich Weinbrenner.
Denn wenn die Großaufträge kommen an die Fabriken, wir haben ja Zeitfenster, wo das fertig sein muss. Kurz bevor die Container dann beladen werden, ist der Druck so groß, dass Arbeiterinnen manchmal 24 Stunden arbeiten.
Der Pfarrer ist kirchlicher Beauftragter für nachhaltige Textilien. Er kritisiert, dass die ethischen Selbstverpflichtungen von Textilunternehmen, Arbeits- und Menschenrechte einzuhalten, oft nur Lippenbekenntnisse seien.
Es hat sich trotzdem im Grundsatz nichts verändert. Das muss man leider sagen.
Weinbrenner möchte, dass Kirchen und Diakonie Druck ausüben. Zum Beispiel bei der sogenannten Flachwäsche. Bettwäsche, Handtücher und Arbeitskleidung in kirchlichen Krankenhäusern und Heimen.
Wir wollen den Markt verändern. Und das geht eben vielleicht auch deshalb, weil die Volumina so groß sind und die Verhandlungsmacht dadurch größer wird durch Großeinrichtungen der Diakonie.
Aber auch mit dem Druck durch kritische Verbraucher will Weinbrenner dafür sorgen, dass in den Billiglohnländern die Menschenrechte eingehalten werden und dass sich eine Katastrophe wie im pakistanischen Karachi nicht wiederholt.
Michael Hollenbach berichtete. Dazu empfiehlt er das Heft Mode um jeden Preis – Menschenrechte in der Textilindustrie. Bestellen kann man es bei der Evangelischen Kirche Deutschland in Hannover oder unter www.ekd.de/Menschenrechte. Dort kann man es herunterladen.
HR Info. Himmel und Erde.
Sie hören die Sendung Himmel und Erde mit Sandra Winzer. Wir kommen zur Kategorie Glaube weltweit und werfen einen Blick nach New York. Dort wurde vor wenigen Tagen ein zweiseitiger Brief von Albert Einstein versteigert aus dem Jahr 1954 für mehr als 2,5 Millionen Euro. Das Manuskript ist vor 10 Jahren erst entdeckt worden. In diesem Brief schreibt Einstein unter anderem, das Wort Gott sei für ihn nichts als ein Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen. Dieser Gottesbrief hat nun einen neuen Besitzer. Mehr zu diesem bedeutenden Schriftstück aus New York von Georg Schwarte.
Albert Einstein, das Genie, der Versteher des Universums, als er 1930 in New York eintraf, wusste Amerika immerhin eines. Der Mann glaubt nicht an die Prohibition, das Verbot von Alkohol. Ihm, sagte er, sei es aus gutem Grund völlig egal.
What do you think of Prohibition, Professor?
Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich.
Einstein trank nicht, das steht fest. Aber glaubte Einstein an Gott? Eine Frage, die Wissenschaft, Religion und irgendwie auch die Menschheit bis heute umtreibt. Da gab es jene Äußerung, als er die Quantentheorie kritisierte und sagte, Gott würfele nicht, erinnert Peter Carnett vom Auktionshaus Christie's.
Especially when he would critique quantum theory by the statement God does not play dice. And people would immediately say, oh, Einstein believes in God. Well, not so fast.
Nicht so schnell, denn da ist dieser eine Brief, der Gottesbrief.
It's a 2-page handwritten letter, written from Princeton, New Jersey, where he was a fellow at the Institute for Advanced Study on the 3rd of January 1954.
Ein zweiseitiger handgeschriebener Brief aus Princeton am 3. Januar 1954 verfasst, wenige Monate vor seinem Tod, Adressat der Philosoph Erich Gutkind, durch dessen Buch Einstein sich zuvor gequält hatte und dem er nun als Antwort Einblick gab in seine Sicht auf Religion, Gott, Bibel und Judentum.
Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen. Die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann für mich etwas daran ändern.
Einsteins Gottesbrief. 2008 war er öffentlich geworden, wurde damals versteigert für $440.000. Eine Art Schnäppchen heute, denn der Brief ist auch Vermächtnis und Blick in die Seele des Wissenschaftlers, Menschen und auch des Juden Albert Einstein. Denn auch über das jüdische Volk schreibt er dem Philosophen in jenem Brief.
Für mich ist die unverfälschte jüdische Religion, wie alle anderen Religionen, eine Inkarnation des primitiven Aberglaubens. Und das jüdische Volk, zu dem ich gerne gehöre und mit dessen Mentalität ich tief verwachsen bin, hat für mich doch keine andersartige Originalität als alle anderen Völker.
Der Gottesbrief, bis heute eine Quelle der intellektuellen Auseinandersetzung über die Idee, Einstein eben wahlweise als Atheisten oder als besonders kritischen, aber doch gottgläubigen Menschen zu sehen. Der Brief im Besitz eines amerikanischen Privatmannes. Er geht in New York beim Auktionshaus Christie's in die Versteigerung. Konservative Schätzung: 1 bis 1,5 Millionen Dollar.
Letters like this, somewhat, they transcend the average.
Briefe wie dieser überragen die übrigen Einstein-Briefe. Am nächsten kommt ihm vermutlich der Brief, den wir 2002 versteigert haben. Einsteins Brief an Präsident Roosevelt, in dem er im August 1939 den Präsidenten vor dem deutschen Streben nach einer Atombombe warnte. Der Brief übrigens brachte dem Besitzer damals $2 Millionen ein. Jetzt also der Gottesbrief. Ein beidseitig beschriebener Bogen Briefpapier. Immerhin, wer ihn kauft, bekommt den Umschlag gewissermaßen gratis dazu, inklusive einer 3-Cent-Briefmarke mit dem Bild von George Washington.
Der Gottesbrief, bis heute eine Quelle der intellektuellen Auseinandersetzung über die Idee, Einstein wahlweise als Atheisten oder als besonders kritischen, aber doch gottgläubigen Menschen zu sehen. Dieser Brief ist vor wenigen Tagen in New York versteigert worden, im Auktionshaus Christie's, für einen Rekordpreis von fast 2,9 Millionen US-Dollar, also mehr als 2,5 Millionen €. Georg Schwarte berichtete. Von New York machen wir einen Sprung auf eine Insel, auf die Insel Sumba. Sumba ist eine der ärmsten Inseln Indonesiens und hochinteressant. Eigentlich christlich missioniert, glauben viele der Bewohner gleichzeitig oder sogar ausschließlich an die sogenannten Marapu-Gottheiten. Mehr dazu weiß Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein.
Sumba ist wirklich
die Landschaften hier sind so interessant. Zum Beispiel gibt es im Osten viele Savannen, weite Savannen mit Mustangs und Hirschen. Und die wunderschönen Strände, das alles macht Sumba zu einem spannenden Ort für Besucher.
Schwärmt der Priester Vater Robert von der Insel. Er kommt aus Kodi im Südwesten Sumbas.
Sumba ist wirklich...
Für mich ist es wirklich deshalb eine so spannende Insel, weil es so eine interessante Kultur hat. Die Kultur des Marapu-Glaubens.
Marapu, das ist ein komplizierter Glaube. An die Geister der Vorfahren zum einen, an die belebte Natur zum anderen und zum dritten an große Augen, große Ohren, kein Name. So heißt es, also an einen namenlosen Gott, der alles sieht und alles hört. Und... Der Marapu-Glaube hat ein wunderschönes Bild für die Schöpfergottheiten, erklärt Vater Robert.
Sie nennen sie Inamavolo, Amamaravi. Inamavolo ist die Mutter, die eine Weberin ist. Amamaravi ist der Vater, der den Webfaden macht. Ihrer Meinung nach ist der Schöpfer zum einen wie ein Vater mit großer Kraft und wie eine Mutter, bescheiden und treu. So erschaffen sie die Natur und auch das Leben, den Menschen.
Geister, die zürnen und vergeben, prägen den Glauben der Insulaner. Leben und Tod liegen hier besonders nah beieinander. Das weiß Vater Robert. Und darum ist er nicht nur Priester, sondern hat auch ein Museum gegründet. Das Dach aus Palmstroh, dazu ein größerer Pavillon, das Sumba Cultural Conservation and Learning Institute.
Der Marapu-Glaube. Darüber erfährt man viel in dem Kulturzentrum. Wie er die Menschen prägt, wie sie ihre einzigartigen Grabsteine machen, wie sie eine Passola abhalten oder eine Beerdigung.
Damit spricht Vater Robert die beiden wichtigsten Rituale auf der Insel an. Beerdigung und die Passola. Das ist einer der berühmtesten und blutigsten Bräuche der Insel. Ein Faustkampf, ein uraltes Ritual, bei dem viele Kämpfer in jedem Frühling von Neuem mitmachen, wie Didi.
Ich kann nicht anders, ich muss kämpfen. Alle meine Freunde sind dabei, also kämpfe ich auch.
Musik
dem Segen der Schamanen geht die Pasola weiter. Schließlich ist sie wichtig für die Ernte. Je fester die Männer zuschlagen, je erfolgreicher die Krieger zu Pferde waren, desto besser wird die Saat aufgehen. So klingt der Gong, mit dem die Nachbarn zum Begräbnis gerufen werden. Aber Vorsicht! Solange kein Büffel für den Leichenschmaus geschlachtet wurde, darf man nicht läuten. Manchmal, erzählt Ansel, müssen die Menschen jahrzehntelang arbeiten, um genügend Geld für ein Begräbnis zu sparen.
Die Menschen, die sterben, bleiben in ihrem Zuhause. Wenn der andere Partner noch 50 Jahre lebt, dann bleibst du mit dem Toten noch 50 Jahre zusammen zu Hause.
Es sei über Jahrhunderte immer besser entwickelt worden, wie man die Toten bedeckt. In traditionelle Baumwolltücher, Kräuter, Gräser und Kokosfasern gewickelt, so sitzen sie auf einem Stuhl.
Und wenn es Zeit fürs Mittagessen ist, essen sie zusammen. Wenn es Zeit fürs Abendessen ist, essen sie zusammen.
Im Landesinneren, im Tal von Anakalang, wird noch sichtbarer, wofür das Vermögen gebraucht wird. Hier sind viele große Gräber zu finden, aus Megalithen, riesigen Steinblöcken.
You have to pull in by hand.
Die werden von Hand dorthin gezogen, aus dem Steinbruch. Du brauchst also viele Menschen, deine gesamte Familie und noch mehr, um dir zu helfen. In Anakalang haben sie noch 1971 ein Jahr lang den Stein gezogen. Jeden Tag ein paar Meter, vom Steinbruch bis zum Haus des Stammesfürsten.
Sumba ist rau, ungezähmt und nicht unbedingt gefällig. Es ist der wilde Osten. Aber dafür hat diese Insel viel Platz zwischen ihrem weiten Himmel und der kargen Erde. Viel Platz für viele Dinge, die wir uns nicht träumen lassen.
Savannen, Büffel und ein Leben mit Leichen. Reporterin Lena Bodewein über den Marapu-Glauben auf der Insel Sumba, der rauen Schönheit Indonesiens. Heute ist der zweite Advent, der Nikolaustag, der 6. Dezember, liegt bereits hinter uns. Bei vielen Familien hat der Mann mit dem roten Mantel Geschenke gebracht, ganz anders dagegen in Russland. Dort trägt der Mann nicht nur kein Rot, sondern bringt auch keine Geschenke. Der heilige Nikolaus ist nämlich das ganze Jahr über Schutzpatron für viele Russen. Seine 2017 ausgestellten Gebeine hat auch Präsident Putin geküsst. Denn Staat und Kirche sind in Russland nicht so getrennt, wie es die Verfassung vorgibt. Mehr über die Bedeutung des heiligen Nikolaus in Russland von Sabine Stör.
In Russland ist Nikolaus einer der beliebtesten Heiligen. Er ist Schutzpatron des Landes. Das ganze Jahr über beten viele Russen zu ihm, wie die Moskauerin Natascha. Wenn Sie hier in eine Kirche gehen, in jeder großen, kleinen, in Moskau und in abgelegenen Dörfern, kann man seine Ikone finden. Sehr viele Kirchen in Russland sind ihm auch gewidmet. Weil dieser Heilige der Patron der Reisenden ist, haben viele Autofahrer in ihrem Wagen sein Abbild auf dem Armaturenbrett kleben. Natascha kämpft sich jeden Tag durch die Moskauer Staus zur Arbeit. Mit dabei der heilige Nikolaus in ihrem Auto in grau-goldenem Gewand. Nie hat er etwas Rotes an, aber immer ein Buch in seiner Hand. So hat er ihr schon manchen Stau aufgelöst, sagt sie. Materielle Geschenke bringt Nikolaus in Russland aber nie. Schon gar nicht am 6. Dezember. Denn sein Festtag ist hier der 19. An diesem Tag gibt es besondere Gottesdienste zu Ehren des Schutzpatrons und Natascha wird dabei sein. Unsere Leute hoffen, wie alle anderen auf der Welt auch, auf das Beste, auf ein Wunder. Woran sollen wir sonst noch glauben? Deswegen war es auch das Ereignis in Moskau, als 2017 im Frühsommer die Gebeine des heiligen Nikolaus ausgestellt wurden. Tausende Gläubige ehrten ihn im zentralen russisch-orthodoxen Gotteshaus, der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale. Auch der russische Präsident Wladimir Putin. Obwohl verfassungsrechtlich getrennt, sind Staat und Kirche im täglichen Leben in Russland eng verbunden. Kirchenoberhaupt Kirill und Präsident Putin unterstützen sich gegenseitig. Der Präsident spricht zum Beispiel das Grußwort auf der jährlichen internationalen Versammlung der orthodoxen Kirche und Gläubigen. Dieses Jahr im Kreml. Das Symbol der russischen Macht. Putin erklärte dabei:
Es ist wichtig, dass Vertreter aller Regierungszweige und verschiedener politischer Kräfte hier vertreten sind. Kulturschaffende, Vertreter des Bildungssektors und des Klerus traditioneller Religionen.
Im Jahr 2000 hat die russisch-orthodoxe Kirche den letzten Zaren Nikolaus II. Wegen seines, wie sie sagt, Märtyrertodes durch die Bolschewiken im Jahr 1918 heilig gesprochen. Seine Verehrung ist Teil der Rückbesinnung auf ein eigenständiges, nicht mit dem Westen verbundenes Russland. Daher hängt in russischen Kirchen oft auch die Ikone des Zaren nicht weit von der des heiligen Nikolaus.
Über die Bedeutung des heiligen Nikolaus in Russland berichtete unsere Korrespondentin Sabine Stör. Der Festtag des Nikolaus steht in Russland noch bevor. Am 19. Dezember ist es soweit. Und das war sie, die Sendung Himmel und Erde in HR Info mit Glaubensthemen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Sandra Winzer. Ihnen noch einen besinnlichen zweiten Advent.